herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die US Open sind im vollen Gange und haben auch schon einige spannende Geschichten zu bieten. Um die US Open soll es heute dennoch nicht gehen, denn wir drehen noch mal ein bisschen bei und reisen zurück auf die rote Asche. Genauer gesagt nach Paris. Dort finden nämlich, gerade gestern war die Eröffnung, die Paralympischen Sommerspiele statt. Und eine der Disziplinen ist Rollstuhltennis. Darüber möchten Tobi, hallo Tobi.
Hi, hallo.
Und ich heute mit zwei Gästen sprechen. Das sind Katharina Krüger, Rollstuhltennis.
Jetzt habe ich reingegrätscht.
Überhaupt nicht schlimm. Das ist Tennis immer gut reingrätschen. Grundsätzlich eine gute Sache. Ja. Katharina ist Rollstuhl-Tennisspielerin und jetzt fünffache Olympionikin. Und ebenfalls dabei ist Niklas Höfken.
Hallo.
Er ist Cheftrainer Rollstuhltennis und schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns, danke.
Und für die zwei, drei Leute unter euch, die jetzt vielleicht mit den beiden Namen nicht sofort alles verbinden, wollte ich mal kurz ein kleines Intro geben und hoffe, dass ich das fehlerfrei über die Bühne kriege. Wie bereits erwähnt, Katharina ist fünffache Olympionikin und vertritt Deutschland offensichtlich im Rollstuhltennis. Sie ist amtierende deutsche Meisterin im Rollstuhltennis in der Leistungssportklasse und das auch nicht zum ersten Mal. Im Einzel rangiert sie derzeit auf Platz 27, Career High ist Platz 6, im Doppel steht da der Rang 23, Career High ist 5 und jetzt wird es wirklich wild. Sie hat im Einzel 37 Titel gewonnen und im Doppel sagenhafte 71. Wow. Niklas ist Sportwissenschaftler und Tennistrainer. Neben seiner Tätigkeit als Cheftrainer Rollstuhltennis ist er seit 2017 Referent für Inklusion und Parasport beim DTB und, wenn das stimmt, unterrichtet an der Sporo Tennis, also bei mir um die Ecke. Und getreu seinem Motto Grenzenlos Tennis betreut Niklas auch das Projekt Tennis für alle der Gold-Krämer Stiftung. Und ich kenne ihn immer wieder auch als Referent zu den Themen Inklusion und Paratennis, was ja nicht nur Rollstuhltennis, sondern auch Blindentennis und Gehörlosentennis umfasst. So, ich hoffe, das stimmt.
Das war soweit korrekt, genau. Diese DTB-Referentenstelle, die existiert nicht mehr.
Oh,
muss ich
sorry.
Mal irgendwo ändern. Aber also genau, ich bin immer noch sehr mit dem DTB verbunden. Ah. Und dort, aber es heißt halt nicht mehr Referent. Da gab es ja jetzt eine große Strukturreform beim Deutschen Tennisbund. Wir ReferentInnen wurden sozusagen formell aufgelöst und sind jetzt als ExpertInnen in solche sogenannte Kompetenzteams hinübergewandert.
Okay, dann ist er jetzt Kompetenzteam-Mitglied für die Themen Inklusion und Parasport.
Genau, für die Bürokraten, dass wir das jetzt einmal kurz geklärt haben.
Das beruhigt mich.
Ja.
Ja, Henrike, soll ich übernehmen? Soll ich auch noch grätschen?
Ja, bitte, grätsch, alle grätschen rein.
Alle, die uns schon lange hören, uns gibt es ja inzwischen seit über 5 Jahren die Tennisproleten, wissen, dass wir mit unseren Gästen zu Beginn immer einen kleinen Gäste-Tiebreak spielen, um so ein paar Ideen zu bekommen, wer da bei uns zu Gast ist. Aber eins vorneweg, mit Katharina Krüger haben wir, ich muss mich korrigieren zum Vorgespräch, wir haben das zweite Mal in unserer Historie eine Top-10-Spielerin hier zu Gast, nämlich eine, die hat schon ein paar Jährchen mehr als wir alle auf dem Buckel und das meine ich voller Respekt, Claudia Kode-Kilsch war mal bei uns zu Gast, absolute Ikone, zumindest für so einen alten Jahrgang wie mich. Als ich jung war und groß geworden bin, habe ich nicht nur Steffi Graf geguckt, sondern auch Claudia Kode-Kilsch. Aber Katharina Krüger, wie gesagt, Career High Nummer 6 der Welt. Und übrigens nicht nur diese immense Zahl von über 100 Titeln im Einzel und im Doppel, sondern eben auch so tolle Geschichten wie im Doppelfinale bei den Australian Open und eben fünfmalige Teilnahme an Olympischen Spielen pflastern ihren Weg. Katharina, ich fange mit dir mal an und frage dich zu Beginn mal, weil ich gerade Claudia Kohde-Kirsch zitiert habe, die Tennisheldin meiner Jugend war.
Serena Williams.
Okay. Bist du, hast du ihre Karriere von ganz zu Beginn verfolgt, bis zum Ende?
Von Beginn an bis zum Ende, ja.
Okay.
Genau.
Und schon über die Trauer weg, dass sie nicht mehr spielt? Oder wie siehst du das aus Sportlerinnensicht? Hat sie den richtigen Zeitpunkt gefunden, dann am Ende, um Tschüss zu sagen?
Ich glaube, man soll ja auch immer aufhören, wenn es am schönsten ist und sie hat ja nochmal mit guten Erfolgen ihre Karriere beschlossen. Und ja, sie hat ja auch gesagt, wenn sie es richtig anfühlt, dann soll man aufhören. Und für sie war es richtig. Von daher würde ich sagen, alles richtig gemacht.
Sehr schön, sehr schön. Niklas, seitdem ich Tennis spiele.
Seitdem ich Tennis spiele, habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, viele tolle Orte gesehen, und mein Hobby zum Beruf gemacht.
Hast du selber auch aktiv mal in Richtung Profisport dich orientiert?
Nee, habe ich nicht. Ich habe natürlich als Kind und Jugendlicher, ich komme aus Niedersachsen, habe so Bezirksmeisterschaften und so Geschichten gespielt. Meine kleine Schwester auch immer dabei, ist, glaube ich, von U8 bis U16 jedes Jahr Bezirksmeisterin geworden, und diese ganzen LandestrainerInnen sind immer um uns herumschlawenzelt und wollten, dass wir in irgendwelche Tennisinternate gehen und so weiter. Aber da haben wir uns in der Familie und auch wir als Kinder tatsächlich ziemlich früh gegen entschieden. Wir haben alle noch ganz viele andere Dinge gemacht. Ich habe, wenn man ja das so bezeichnen mag, leistungssportlich ganz viel Kampfsport gemacht in
Okay.
meiner Kindheit und Jugend, mit so 5, 6 Mal die Woche Training, und war deutscher Schülermeister da und so. Also das war fast intensiver als meine Tenniszeit. Hatte aber schon immer ganz viel Spaß daran, pädagogisch zu arbeiten, und habe dann schon irgendwie als 11-Jähriger angefangen, in Tenniscamps das Aufwärmprogramm für die anderen zu machen und so weiter. Und ja, habe deswegen schnell die Seite gewechselt.
Sehr schön. Spannend und sehr vielseitig. Katharina, Tennis zu spielen bedeutet für mich.
Ein Stück weit Freiheit tatsächlich. Also Gedanken aus dem Alltag loslassen, ja, Frust vielleicht auch mal von der Seele spielen und danach wieder eine reine Seele haben.
Vielleicht, um das sozusagen einmal kurz einzuschieben. Du sagst, aus dem Alltag austreten zu können, Freiheit zu haben. Du hast einen Hauptberuf. Also du bist nicht Berufstennisspielerin, sondern du bist hauptberuflich in einem ganz anderen Bereich tätig, richtig?
Ja, genau. Klar, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann wäre ich selbstverständlich Berufstennisspielerin und hätte meine Leidenschaft auch gerne zum Beruf gemacht. Ja, ist jetzt aber nicht so. Von daher, ich arbeite quasi hauptberuflich bei der Deutschen Rentenversicherung seit dem 01.01.2023 und bin dann in der Personalabteilung für die Schulung von Führungskräften im Bereich Diversität und Inklusion am Arbeitsmarkt zuständig.
Prima, sehr schön.
Genau, ja.
Niklas, Tennistrainer zu sein, bedeutet für dich?
Kann ich genauso antworten wie vorher. Tolle Menschen kennenzulernen, tolle Orte zu treffen. Und ich glaube, ich habe vor allen Dingen im Tennis die Möglichkeit, sehr vielfältig zu arbeiten und gleichzeitig auch sehr individuell zu arbeiten. Das genieße ich sehr, Leute über einen langen Zeitraum begleiten zu können, gemeinsam zu gewinnen, gemeinsam zu verlieren, von vielen tollen KollegInnen lernen zu können. Das bedeutet Tennistrainer sein für mich.
Okay, sehr schön. Und im Bereich des Rollstuhltennis, der für viele von unseren Hörerinnen und Hörern ja durchaus durch die unterschiedlichsten, ja, Möglichkeiten, das auch live vor Ort mitzuerleben. Ich erinnere hier immer gern auch wieder an die Möglichkeiten rund um die Grand Slams, wenn ihr dort vor Ort seid. Dann natürlich auch hier in Deutschland. In Hamburg gab es auch schon wirklich hervorragende Initiativen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns da mal so ein bisschen auch im Rahmen des Gäste-Tiebreaks mal an das Rollstuhltennis ranwagen. Und ich frage mal Katharina mal von der sozusagen von der Ugly Winning-Seite her. Besonders unangenehme Gegnerinnen machen auf dem Platz.
Sind auf dem Platz Linkshänder und
Okay,
spielen
das ist
ver
noch nicht so ugly, dafür können die ja nichts, ja.
und spielen verkehrt rum. Nein, die machen auf dem Platz Variabilität und viel Slice spielen, das ist wahrscheinlich total eklig. Und was auch super eklig ist, sind hohe Topspin-Bälle.
Okay, ich.
Katharina ist viel zu höflich, ne?
Ja.
Gar keine ugly Sachen.
Das ist alles noch. Wobei ich kann es mir natürlich schon vorstellen, dass eben durch die sozusagen durch die Besonderheit des Rollstuhltennis, du ja auf einer anderen Höhe sozusagen zum Ball stehst oder dich auf einer anderen Höhe dich zum Ball hinbewegst, natürlich so ein extrem hoch abspringender Topspin. Ganz andere, oder was heißt ganz andere Herausforderungen, aber natürlich Herausforderungen an einen bringt, die ja, die dich wahrscheinlich an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit manchmal treiben. Ja, wenn der so hoch abspringt, musst du wahrscheinlich ungeheuer viel arbeiten auf dem Platz. Ist das richtig?
Ja, und vor allem, was man als Rollstuhltennisspieler dann in dem Fall mitbringen muss, ist eine Entscheidungsfreudigkeit. Also man muss sich relativ früh entscheiden, was tue ich? Mache ich den Schwenk jetzt nach hinten und ja, gucke, dass ich ihn dann irgendwie auf eine Höhe kriege, indem ich warte, oder fahre ich eben ran und entscheide mich für den schwierigen Ball, indem ich sozusagen einen Halbvolley spiele und den relativ im Steigen nehme. Was natürlich ein unfassbar schwieriger Ball ist, auch für Fußgänger-Tennisspieler. Ist dann nochmal für einen Rollstuhl-Tennisspieler noch schwieriger. Ja, da muss man sich dann eben tatsächlich entscheiden und antizipieren, was man tut.
Spannend, wir kommen auch gleich noch zu den Besonderheiten beim Rollstuhltennis und wie man das eigentlich spielt. Aber vorher, Niklas, an dich vielleicht die Frage, und ich sage es bewusst so, der zweitgrößte Unterschied zwischen einem Tennisspieler und einem Rollstuhltennisspieler.
Der zweitgrößte und über den erstgrößten Unterschied wirst du wahrscheinlich dann gleich noch sprechen wollen,
Ja.
regeltechnisch. Vielleicht ist der zweitgrößte Unterschied die Rückhand. Aus Tennistrainersicht bringe ich meinen Rollstuhltennisspieler in eine Rückhand, eine Topspin-Rückhand bei, die so im Tennis von Menschen ohne Behinderung oder im Tennis von laufenden SpielerInnen so nicht existiert. Denn bei unser aller Rückhänden zeigt der Handrücken nach vorne zum Treffpunkt, zum Netz, zum Gegner, zur Gegnerin. Und bei Rollstuhl-TennisspielerInnen ist das andersrum. Da zeigt der Handrücken also zu uns. Da wird eine sogenannte Reverse Backhand gespielt mit dem gleichen Griff, mit dem man auch eine Vorhand Spiel. Das hängt unter anderem auch mit dem hohen Treffpunkt zusammen und anderen biomechanischen Gründen. Sollte ich das nicht plastisch genug erklärt haben, einfach Wheelchair-Tennis oder so bei YouTube eingeben oder Wheelchair-Tennis-Backhand, Rollstuhl-Tennis-Rückhand. Wir haben auch mal so Zeitlupenanalysen in so Tutorials gedreht, die gibt es auch auf YouTube. Dann bekommt man da ein sehr gutes Bild von.
Haha, das freut mich, weil ich habe mich ja intensiv beschäftigt mit Rollstuhltennis und habe mich dann irgendwann auch genau das gefragt, wie zum Henker spiele ich eine Rückhand? Und das ist sehr erhellend, aber ich stelle mir das schon kompliziert vor.
Ist es für uns, weil wir das eben anders kennen. Aber wenn ich meinen Kids, die ich zum Beispiel im Rollstuhltennistraining habe, einfach von Anfang an die Rückhand genauso beibringe und die gar nicht umlernen müssen, sondern neu lernen, dann ist das für die einfach, das ist halt deren ganz normale Rückhand. Und man könnte sogar noch steiler formulieren und sagen, sogar einfacher, weil die für die Vorhand und für die Rückhand den gleichen Griff benutzen müssen, nicht mal einen neuen Griff lernen.
Stimmt, macht Sinn. Total. Und bevor wir
Wenn es immer so einfach wäre, dann wäre das
ja,
schön.
total. Nein, aber faszinierend. Bevor wir in diese ganzen Besonderheiten noch gerne noch tiefer einsteigen, frage ich Katharina noch als letzten Punkt des Gäste-Tiebreaks, wenn ich eine Regel beim Tennis ändern könnte oder müsste, dann wäre das.
Schwierige Frage. Wahrscheinlich, also man muss es ein bisschen unterscheiden. Es gibt diese Regel bei den Grand Slams für uns, es gibt sie bei anderen Turnieren nicht. Bei den Grand Slams würde ich sie gerne manchmal ändern, obwohl sie auch bei den Grand Slams keinen Effekt für uns hat. Das ist, dass man nach einer Minute ready sein muss, nachdem man auf den Platz gekommen ist. Ist natürlich für uns schwierig, deswegen gibt es da auch kein Penalty oder so, so wie bei den laufenden Tennisspielern und Spielerinnen. Wenn die zu spät sozusagen bei der Wahl am Netz sind, dann gibt es direkt eine Strafe. Was das für eine Strafe ist, weiß ich gar nicht, weil es bei uns eben nicht so ist. Aber es wird einem trotzdem mitgeteilt am Netz dann, ob man innerhalb dieser Minute geblieben ist oder eben nicht. Und als ich das erste Mal gemacht habe und das erste Mal drüber war, dann hat das schon, auch wenn es keine Auswirkungen hatte, einen gewissen Stressmoment produziert.
Das kann ich mir gut vorstellen. Total. Und damit vielleicht erstmal zu Beginn die Frage, wie spielt man eigentlich Rollstuhltennis? Welche Besonderheiten gibt es da, Niklas?
Im Grunde genommen gibt es viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede vom Tennis, vom olympischen zum paralympischen Tennis. Ein Unterschied liegt natürlich in der Art und Weise, wie die SpielerInnen sich fortbewegen auf dem Platz. Da, wo laufende SpielerInnen die Beine hintragen, die haben dann ihren Oberkörper frei sozusagen. Die können ausholen, die können rotieren und dann bringen einen die Beine zum Treffpunkt. Das ist im Rollstuhl natürlich anders, weil die SpielerInnen eben ihre Hände benötigen, um diesen speziellen Sportrollstuhl über den Platz zu bewegen und zu manövrieren. Sich dann, das hatte Katharina ja auch schon angedeutet, rhythmisch, antizipierbar an den Ball anpassen müssen. Wann lasse ich los? Weil ich brauche ja dann auch meine Hände zum Schlag. Wie mache ich den Schlag? Wie rotiere ich rein? Wohin fahre ich zurück? Wann nehme ich die Hände wieder an den Stuhl? Das heißt, dieser ganze Bereich der Mobilität ist auf jeden Fall einer der offensichtlichsten, aber auch einer der größten Unterschiede. Ansonsten sind aber die Dinge, die man so zum Beispiel in seiner klassischen TrainerInnen-Ausbildung lernt, also technische Dinge, ein guter Treffpunkt, der richtige Griff, entsprechende Hauptaktion in den Schlägen, Vermittlungsmodelle und all solche Geschichten, das sind gleich. Und das macht es eigentlich total inklusiv und total dankbar, weil, also ich persönlich traue jedem Tennistrainer, jeder Tennistrainerin der Welt zu, auch Rollstuhltennis zu unterrichten. Weil wenn das ein guter Trainer ist, eine gute Trainerin, dann wird die individuell an den Leuten arbeiten und dann wird die den Anspruch haben, auch jemandem im Sportrollstuhl gutes Tennis beizubringen. Na gut, und dann gibt es eben diese Regel mit dem zweiten Aufspringen, dass der Ball das erste Mal im korrekten Feld landen muss, beim Aufschlag oder in der Grundliniensituation und so weiter. Der zweite Bounce ist erlaubt, darf auch außerhalb des Feldes sein, wobei man sagen muss, innerhalb der letzten Jahre ist das Spiel deutlich dynamischer, athletischer und einfach schneller geworden, sodass die Möglichkeit, diesen Ball zweimal aufspringen zu lassen, eher in defensiven Situationen genutzt wird, weil natürlich alle probieren, das Spiel schnell zu machen, den Ball zu attackieren, viel First Bounce zu nehmen. Aber ja, laut Regelwerk ist das eben drin.
Krass. Und das ist
Darf
doch
ich da
ein.
einmal kurz noch eingrätschen?
Ja klar, jederzeit.
Es wird viel gegrätscht
Wir sind nicht beim
heute.
Fußball. Katharina
Also
Rein damit
klar,
jetzt.
es gibt Niklas recht, es wird in Defensivsituationen genutzt, wenn man schlichtweg nicht anders an den Ball sonst rankommt. Aber tatsächlich wird es auch in Offensivsituationen genutzt. Wenn man, wo das eine bewusste Entscheidung eben auch ist, die Offensivsituation so auszunutzen, dass man sich noch besser zum Ball hinstellen kann und dann, wie man so schön sagt, auch wirklich damit dann auch manchmal sicher geht, dass der Ball auch tot ist. Also, dass man den Winner dann angesetzt hat und der Gegner oder die Gegnerin wirklich nicht mehr rankommt. Also es ist sowohl, aber überwiegend wohl heutzutage in Defensivsituationen, ja, klar.
Ist halt total spannend, ne? Weil man als Spielerin den Rhythmus dadurch total bestimmen und verändern kann, wie schnell man zum Ball geht, ob man den einmal oder zweimal springen lässt. Und dann auch, also wenn Katharina den Ball zweimal springen lässt, wenn die Gegnerin kurz wird, dann muss die Gegnerin sich schon irgendwie entscheiden, in welche Richtung fahre ich denn jetzt. Das gibt Katharina mehr Zeit, sich besser zu positionieren, drüben vielleicht auch zu schauen, wohin fährt die jetzt. Also dieses Spiel mit dem Rhythmus, First und Second Bounce, das ist schon extrem spannend. Und ich als Trainer muss natürlich jetzt in einem Training, in der Drill-Situation dann auch entscheiden, spiele ich ihr den Ball jetzt so zu, dass sie den First Bounce nehmen sollte, müsste, könnte, oder spiele ich den bewusst so zu, vielleicht auch mit einem Anfänger, mit einer Anfängerin, dass der Ball ein bisschen langsamer kommt, dass der zweimal springt, dass mehr Zeit entsteht und so weiter.
Ja, da sind wir ja schon voll in den Feinheiten. Finde ich sehr gut. Ich finde es unglaublich spannend. Und während ihr so erzählt, ploppen bei mir noch tausend andere Fragen auf, die wir heute leider wahrscheinlich gar nicht alle abdecken können. Aber im Tennis von Laufenden ist ja der Belag schon ein Thema, was gerne diskutiert wird, weil er einfach einen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Balles hat und das Absprungverhalten. Ist das für Rollstuhl-TennisspielerInnen also sind das die gleichen Beobachtungen, die man hat, oder ist es aufgrund dieser First Bounce, Second Bounce Geschichte, trägt das nicht so ganz? Ich ziele damit jetzt auch so ein bisschen auf zum Beispiel den Sandplatz ab, auf dem ihr spielt, weil spielen könnt ihr ja auf jedem Untergrund, wie Laufende auch.
Ja, also absolut, das macht natürlich einen Unterschied, ne? Also bei uns ist es eben auch so, auf Hartplatz geht alles wahnsinnig viel schneller. Man kann natürlich auch geschmeidig fahren, weil der Untergrund einfach hart ist. Von daher ist man im Rollstuhl sehr, sehr schnell unterwegs. Die Bälle kommen aber natürlich auch schneller und springen dann eben auch schneller ab. Das heißt, man hat für den ganzen Entscheidungsprozess und so ja viel weniger Zeit. Auf Sand, wo wir jetzt eben spielen, da geht alles ein bisschen langsamer. Das heißt, selbst wenn wir die Einsprungregel anwenden und den Ball nur einmal springen lassen, haben wir ja trotzdem mehr Zeit, ne? Also wir müssen also mehr Zeit, weil alles ein bisschen langsamer geht, aber eben auch die Herausforderung, dass wir uns noch besser bewegen müssen, weil der Ball eben nicht zu einem kommt wie auf dem Hartplatz, also dass er einem noch entgegenkommt nach dem Absprung, sondern er bleibt halt stehen und deswegen ja, muss man dann eben also beim Fußgängertennis würde man sagen, gute Beinarbeit leisten. Beim Rollstuhltennis ist es dann gute Handarbeit.
Gute Rollarbeit
Gute
wahrscheinlich, ja.
Rollarbeit. Genau. Wir einigen uns auf Rollarbeit.
Wir
Das
einigen
klingt
uns.
gut.
Das ist gut, Begrifflichkeiten auch gerne immer auf den richtigen trimmen. Dann gucken wir doch mal nach Paris. Da ist ja nur Sand. Und sagen wir mal so, die Losfee wollte dir, Katharina, eine Herausforderung geben und hat dir Didier de Groot, ihres Zeichens die Weltranglisten-Erste, zugelost. Wir wollen jetzt nicht auf die taktischen Feinheiten eingehen, das soll ja ein Geheimnis bleiben.
Ja, das verrate ich nicht.
Das verraten wir nicht, aber wie gehst du
Werdet ihr
da?
von vielen holländischen Rollstuhltennistrainern gehört?
Vielleicht. Das wissen wir nicht so genau. Das wird sich nach dieser Folge wahrscheinlich auf jeden Fall potenzieren. Aber es interessiert mich einfach, weil ich ja selber auch gar keine Leistungssportlerin bin und Tennis nie auf Leistung gespielt habe. Wie geht man jetzt an so eine Aufgabe und dann vor allen Dingen auch in so einem Turnier, was, ich meine, es ist Olympia. Wie geht man daran? Wie geht man damit um? Und ja, wie wird's?
Ja, also klar, als die Auslosung dann direkt frisch draußen war, habe ich zugegebenermaßen natürlich ein bisschen geschluckt, weil ich mir selbstverständlich eine andere Auslosung gewünscht habe. eine sogenannte machbare erste Runde, habe ich mir gewünscht,
Mann.
die natürlich andere GegnerInnen irgendwie betroffen hat, als jetzt unbedingt Dide. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich kann auch bei den Paralympics die Auslosung nicht ändern, wie auf jedem anderen Turnier auch. Härte kommt ins Spiel, dass hier direkt K.O.-System ist und es ist keine sogenannte Trostrunde gibt, die man entscheiden könnte zu spielen, wenn man in der ersten Runde verlieren sollte. Also ich sehe mich der in Anführungsstrichen Gefahr gegenüber, dass es Paralympics-Abenteuer direkt nach dem ersten Spieltag vorbei sein kann. Aber daran denke ich nicht und so gehe ich auch selbstverständlich nicht ins Match. Das wäre super unprofessionell, wenn ich da reingehen würde und denken würde, ich verliere das Ding sowieso. Und dann schaue ich mal, was ich als nächstes anschaue oder so oder welche von meinen Freundinnen aus anderen Sportarten ich dann anfeuern kann. Also das wird vollkommen ausgeblendet. Ich nehme das Match ernst. So wie jedes andere Match eben auch. Und ich sag mir, bin in der guten Position, dass ich nicht die Favoritin bin, die da auf den Platz rollt und frei aufspielen kann und irgendwie alles probieren kann. Ich habe fürs Selbstvertrauen im Rücken, dass ich letztes Jahr bei den European Games eines der besten Matches gegen sie gespielt habe, die ich bisher gegen sie gespielt habe und da auch wirklich Erinnerungen dran habe, dass ich Punkte diktierend habe und ja, mir sozusagen die Chancen erarbeitet habe, auch gegen sie ihr meinen Stempel aufzudrücken. Und genau das Gleiche werde ich jetzt dann eben auch versuchen. Ich weiß für mich, dass ich jetzt nochmal einen Tacken besser spiele als im letzten Jahr und auch nochmal mehr Möglichkeiten mitbringe, was ich aus meinem Repertoire alles so auspacken kann. Und ja, die Devise wird sein, einfach mutig aufzuspielen, nicht daran zu denken, dass ich das Ding verlieren könnte und sie so gut wie möglich zu ärgern und vielleicht auch so ein bisschen unter Umständen in ihren Kopf reinzukommen, dass sie also merkt, da ist Gegenwehr und so einfach gewinnt sie das Ding eben nicht. Und dann ja, werden wir einfach sehen, was sozusagen diese Strategie, wo das dann hinführt.
Das habe ich ja
Was?
vorhin schon gelernt, ganz, ganz viel fiesen Topspin und auch dann immer mal wieder ein Slice einstreuen. Es ist gar nicht, wenn ihr euch immer wieder wundert, das ist gar nicht anders als bei Tennis für Laufende. Fieses Topspin-Spiel und dann mal ein Slice einstreuen. So einfach. Und dann gewinnt man auch gegen die
Total.
Nummer 1. Spiele, sorry, wenn ich kurz dazwischen gehe, aber die Paralympics finden auch auf der Anlage von Roland Garros statt, nehme ich an, in Paris oder gleiche
Ja, genau.
Wettkampfstätten.
Paralympics finden immer auf den gleichen Wettkampfstätten wie die Olympischen Spiele statt.
Und das heißt, dass du, wenn du gegen die Nummer 1 spielst, wirst du auf Philipp Chatrier spielen?
Das weiß ich noch nicht. Wir rechnen natürlich jetzt damit, dass ich nicht unbedingt auf Platz 12 spielen werde gegen die Nummer 1 der Welt. Aber der Spielplan eben ist noch nicht raus, da das Match erst am Samstag sein wird, entgegen unserer ja, Überlegungen, dass es schon bei morgen Tennis ja losgeht,
Ja.
dass ich direkt morgen spielen muss. Nein, muss ich nicht. Ich spiele erst am Samstag und von daher kommt morgen der Spielplan raus und ehrlich gesagt, ein Tennisplatz ist ein Tennisplatz und solange sie mich nicht auf einen Golfplatz stecken möchten, um dann zu versuchen, gegen die da anzutreten, ist mir alles recht. Ich werde es genießen.
Ja, Niklas, was ist denn Katharina für jemanden, der jetzt von außen drauf schaut, für so einen Spieltyp, Spielerinnentyp, muss ich ja sagen. Ich korrigiere mich da. Aggressiv, Grundlinienwühler. Was können wir erwarten, wenn wir Katharina zugucken?
Genau, also ein paar Sachen von denen, die man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht, habt ihr gerade vielleicht schon raushören können. Also Katharina ist zunächst mal unglaublich fokussiert und diszipliniert und beständig. Also wenn sie jetzt gerade so sagt, sie will Punkt für Punkt spielen und ein Tennisplatz ist ein Tennisplatz, egal ob ich auf Platz 12 oder in Susan Longlen spiele oder so. Das stimmt tatsächlich, also das sind keine Phrasen. Das ist, egal auf welchem Platz Katarina ist, egal ob sie gegen die Nummer 1 oder gegen die Nummer 350 der Welt spielt, die geht immer voll rein, die ist immer voll fokussiert, die ist immer, gibt immer ihr Bestes und spielt jeden Punkt mit vollem Herzen. Das ist also etwas, das man auf jeden Fall bei Katarina beobachten darf, wenn sie dann on court ist. Und dann würde ich schon sagen, dass der Spielstil nicht die klassische Sandplatzwühlerin ist. Also diese Spielstile existieren tatsächlich auch im Rollstuhltennis, ne? Also Leute, die tendenziell einen Ticken weiter hinterstehen, die vielleicht tendenziell mit viel Topspin gegebenenfalls den Ball auch häufiger zweimal springen lassen, so eher auf viele lange Rallyes gehen und so. Und Katharina fühlt sich aber schon eher wohl mit einem dominanten Spielstil. Also probiert sich durch entsprechende taktische Muster, kürzere Bälle der Gegnerin rauszuspielen, attackiert gerne in die Winkel, was sie auch zu einer sehr angenehmen Doppelpartnerin, zu einer sehr guten Doppelspielerin macht, weil sie zum Beispiel mit ihrer, wenn sie auf der Vorhandseite steht, ein super Vorhandcross in den Doppelkorridor spielt und all solche Sachen. Also ich glaube, Katharina, das entspricht ihrer Anlage, aber auch dem, was ihr Freude macht, dass sie schon probiert, den Ballwechsel zu diktieren und zu dominieren. Was natürlich jetzt super spannend ist, wenn du gegen jemanden spielst, der da an Nummer 1 steht und dem das vielleicht auch ähnlich viel Spaß macht.
Also wir können uns auf ein schönes, aggressives Match freuen. Da bin ich sofort dabei. Das ist auch meine Marschroute. Ich bin zwar nur so ein Handbreit über dem Hydranten, aber Druck geht immer. Zwei Fragen an Katharina. Erstens mal, findest du dich da wieder, was Niklas gesagt hat? Und dann würde ich einen kleinen Schwenk danach wagen auf die Trostrunde, die du angesprochen hast, weil das ist etwas, was ich bei der Recherche zum Rollstuhltennis und zur, naja, wie da sozusagen der Tourbetrieb läuft, glaube ich auch mal gesehen habe. Es gibt First und Second Draws. Ist das mit Trostrunde gemeint?
Nein, das ist was ganz anderes, aber da komme ich gleich zu. Ich
Klär
würde
uns auf.
die erste Frage erstmal beantworten. Ja, da finde ich mich wieder. Und das ist natürlich auch, wenn man eine Veranlagung hat, eben aggressiv auch zu spielen und so, ist das, glaube ich, gerade in den ersten Jahren oder je mehr man sein eigenes Repertoire ausbreitet und mehr Möglichkeiten man hat, auch eine ganz gute Trainingsaufgabe für einen selbst, da eine Mischung zu finden, auch nicht zu früh auf den Punkt zu gehen, nicht zu hohes Risiko in bestimmten Momenten zu gehen. Das war unter Umständen vor einigen vielen Jahren vielleicht mal die Herausforderung, der ich gegenüber gestanden habe, aber eben ja eine kontrollierte Aggressivität, sagen wir mal, an den Tag zu legen, ne? Also ich bin tatsächlich nicht jemand, der da auf die Bälle wartet und schaut, was die Gegnerin so macht, sondern ich möchte halt agieren anstelle von reagieren. Und ja, da muss man eben einen gewissen Mix finden, dass man da die nötige Geduld an den Tag legt, aber auch nicht sich sozusagen einlullen lässt von eventuell einer Bringerin, die da auf dem anderen auf der anderen Hälfte zu finden ist, um dass man sich da nicht den Stempel der Gegnerin aufdrücken lässt. Gegen Dide wird es jetzt interessant, sie spielt tatsächlich auch sehr aggressiv, aber gerade deswegen, ne, also weil sie eben selber so aggressiv spielt, wird es einer der Schlüssel sein, sich nicht nach hinten drücken zu lassen und sondern selber sozusagen dabei zu bleiben und die Kontrolle über das eigene Spiel zu bewahren. Das wird vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt auch nicht gelingen, eben weil man gegen Dide spielt, aber eben von der Marschroute sozusagen nicht abzuweichen. Zweite Frage, Second Draw und Main Draw, das sind einmal, also Main Draw ist sozusagen die Top-Spieler, die dann sich bei dem Turnier anmelden. Das Second Draw wird theoretisch aufgemacht, wenn sich mehr Spieler anmelden, als sozusagen in die Main Draw passen. Also manchmal haben wir so ein Set Draw Size, wo eben nur eine bestimmte Anzahl an Spielern in die Main Draw aufgenommen werden darf. Und alles, was dann sozusagen darüber ist, kann der Turnierdirektor oder die Turnierdirektorin oder das Komitee selber entscheiden. Lehnen wir die jetzt ab, weil wir nur eine Main Draw machen, weil wir gar nicht die Kapazität haben an Plätzen zum Beispiel oder eben an Tagen, die zur Verfügung stehen, um noch mehr Matches sozusagen durchzubringen? Oder haben wir diese Kapazität und geben den Spielern eben doch die Gelegenheit, an dem Turnier teilzunehmen und dann halt eben in der Second Draw? Die Consolation, die ich oder die Trostrunde, die ich vorhin angesprochen hatte, ist auf normalen Turnieren im Tourbetrieb. Haben wir die Gelegenheit, wenn wir in der ersten Runde verlieren sollten, dass wir dann sozusagen in der Trostrunde, also in der Nebenrunde, nochmal weiterspielen können, was wir oder was gerade eben die unteren Spielerinnen so in, weiß ich nicht, ab 40, 50 auf alle Fälle machen, 60 und weiter runter, um einfach auch Matchpraxis zu bekommen. Ich und auch andere Spielerinnen, wir entscheiden das sozusagen situativ. Es ist der Beginn der Saison und wir haben noch nicht viele Matches gespielt und wir haben jetzt die erste Runde verloren. Dann nutzen wir das auch für die Matchpraxis, um einfach in so einen gewissen Matchrhythmus reinzukommen. Oder sagen wir, okay, nein, das, was es sozusagen ausgemacht hat, dass ich die erste Runde verloren habe, kann ich auch gut im Training oder eher im Training dann ausmerzen oder daran arbeiten und so. Also das ist kein Muss, dass man das spielen muss, aber man hat zumindest die Gelegenheit und hat nicht diesen harten K.O. Direkt, dass es dann sozusagen wieder vorbei ist nach dem ersten Tag. Das gibt es ja nicht und von daher, ja, derjenige, der verliert an Tag 1, ist eben direkt raus.
Ja, das ist auch der einzige Grund, warum ich es jemals in ein Clubmeisterschaftsfinale geschafft habe, weil es eine B-Runde gibt. Deswegen, da hake ich gleich mal eine Geschichte nach. Vielleicht kommen wir jetzt auch mal ein bisschen auf den normalen Tourbetrieb, weil das fand ich auch sehr spannend, was es da alles für Kategorien und gibt. Gibt es denn dann für diese Trostrunde in Anführungsstriche auch Punkte oder ist das wirklich nur so, dass, was heißt nur in Anführungsstrichen, dass ihr dann halt nochmal spielen könnt, weil ich vermute mal, dass Rollstuhl-Tennisspielerinnen und Spieler auch nicht so viel vertreten sind wie laufende Tennisspielerinnen, sodass es sich ja auch für euch halt als Incentive anbietet, dass ihr diese Praxis bekommt. Vermute ich das richtig, weil die Felder wirken doch kleiner als bei, ich sag jetzt mal, Lauftennisturnieren.
Ja, also es gibt Punkte, es gibt aber wenig Punkte dafür und auch erst ab Finale. Also man muss
Okay.
ins Finale der Nebenrunde kommen, um Punkte zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es auch nur für den Gewinner Punkte gibt oder auch für den Finalisten. Aber auf jeden Fall muss man ins Finale kommen, um eben Punkte zu bekommen. Es gibt aber wesentlich weniger Punkte als Punkte, die man in der Hauptrunde sozusagen gewinnen kann. Das heißt, ja, man guckt sich dann eben vielleicht auch als Spieler in meinem Ranking-Kaliber an, ob es mir überhaupt punktemäßig irgendwas bringt. Und danach guckt man eben dann auch, ob man sich diese zusätzliche Belastung dann antut oder ob man sagt, okay, man ist jetzt im Bereich einer Saison, die schon sehr, sehr lang war und sich die Körner dann eben spart. Genau. Und ansonsten, ja, die Felder sind bei uns kleiner. Es gibt auch natürlich selbsterklärend weniger Tennisspieler und Spielerinnen, aber in der Zeit, in der ich aktiv Rollstuhltennis als Leistungssport betreibe, muss man dazu sagen, ist die Zahl an Spielerinnen immens gestiegen. Also die wir zur Verfügung haben, die auf der Tour sich tummeln, es sind schon eine wesentlich größere Familie als noch vor 10, 15 Jahren.
Das sind, wie ich finde, super, super erfreuliche, ja, Nachrichten, News, Entwicklungen, überhaupt keine Frage. Und deswegen vielleicht mal, Niklas, an dich die Frage. Ich meine, Katharina ist jetzt das fünfte Mal bei Olympischen Spielen dabei. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Wer schafft das schon? Und das übrigens, du hast es vorhin, Katharina, eingangs gesagt, in einer Doppelbelastung, also beruflich tätig zu sein, in einem ganz, ganz anderen Job. Und ich nenne es jetzt eben dann doch, du bist Tennisprofi, ja? Weil sonst schafft man es auch nicht fünfmal zu Olympia. Niklas, wie sieht das aus, wenn man da jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte zum Rollstuhltennis hat, wie sieht das eigentlich aus hinsichtlich der, ich nenne es jetzt mal Ressourcen? Und da spielt natürlich das Thema, könnte ich mir vorstellen, Finanzen mit rein, aber letzten Endes ist auch Kapazitäten. Also wir haben gerade drüber gesprochen, habe ich überhaupt ein Turnier, wo ich spielen kann? Aber gibt es genügend Ressourcen, sprich Anlagen, die zur Verfügung stehen, um den Spielerinnen und Spielern überhaupt die Trainingsmöglichkeiten zu geben? Und was kommt dann noch im Rollstuhltennis auf eine Spielerin und einen Spieler zu?
Genau, es sind natürlich wahnsinnig viele Faktoren, die beeinflussen, ob jemand erfolgreich auf leistungssportlicher Ebene wird. Ich würde schon sagen, bei den über 9000 Tennisvereinen in Deutschland gäbe es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Menschen mit Behinderung wohnortnah einen Tennisverein finden, der zunächst mal Bock auf das Thema hat, dass aus meiner Sicht theoretisch jeder gut ausgebildete Trainer, jede Trainerin diesen Sport coachen könnte, zumindest im grundlegenden Bereich. Ja, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Eine große Einstiegshürde ist auf jeden Fall das Sportgerät an sich. Also diesen Sportrollstuhl, der sich sehr groß unterscheidet vom Alltagsrollstuhl, in dem sich Menschen, die einen Alltagsrollstuhl nutzen, eben bewegen, zur Arbeit fahren, in ÖPNV gehen, ins Restaurant gehen, ins Kino und so weiter. Also ganz andere Voraussetzungen, ein extra Sportgerät, das ja an die, sagen wir mal, 10.000 Euro kosten kann und das nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Also ein großes Manko im deutschen Sozial- und Gesundheitssystem, dass Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die laufenderweise nicht Tennis spielen könnten, diesen Sportrollstuhl nicht bezahlt bekämen. Obwohl natürlich die Wissenschaft, und auch der gesunde Menschenverstand sagt, dass Sport treiben für Menschen mit, aber auch für Menschen ohne Behinderung, unfraglich zahlreiche positive Effekte hat, physiologisch, aber auch im sozialen Bereich und so weiter. Das heißt, hier entsteht eine echte Barriere. Also da reden wir nicht von einer Bordsteinkante, wo der Platzwart dann irgendwie eine Rampe zimmern kann oder so. Da reden wir auch, ja, also es ist einfach ein Brett, diesen Sportrollstuhl zu haben. Seit wir mit dem Deutschen Tennisbund zusammenarbeiten, seitens der Gold-Krämer-Stiftung mit diesem Tennis für alle-Projekt, was mein hauptberuflicher Job ist sozusagen, diese Bundestrainergeschichte ist nur eine Honorartätigkeit. Seit der Kooperation mit dem Deutschen Tennisbund probieren wir halt, dass die Landesverbände im Tennis Leihrollstühle anschaffen für solche Menschen, die einfach mal Rollstuhltennis ausprobieren möchten, weil wir drei kaufen uns ein paar Schuhe, besorgen uns irgendeinen Schläger bei eBay und ab dafür. Aber diesen Sportrollstuhl, den kannst du dir ja nicht anschaffen, wenn du nur mal Rollstuhltennis probieren willst. Ja, und wir bei uns im Projekt haben halt immer geguckt, wenn irgendwo mal Fördergelder reinkommen oder so, dass wir uns über die Jahre halt Sportrollstühle anschaffen. Naja, aber ansonsten würde ich sagen, dass das grundsätzlich der Einstieg ins Rollstuhltennis möglich und sinnvoll und freudvoll sein kann. Der Deutsche Tennisbund verleiht auch Sportrollstühle. Also wenn das jetzt Leute hören, die Menschen in ihrem Bekanntenkreis oder im Familienkreis oder wie auch immer kennen, die vielleicht eine Mobilitätseinschränkung haben, also da reden wir von Menschen im Alltagsrollstuhl, aber auch von Menschen mit verkürztem Bein, mit Amputation, die vielleicht im Alltag laufend unterwegs sind, aber eben Sport im Sportrollstuhl machen könnten, go for it. Also unbedingt machen, unbedingt bei uns melden, unbedingt Rollstuhltennis ausprobieren. Genau, und dann ist in die Spitze natürlich der Weg steinig. Es gibt auch eine tolle Breitensport-Rollstuhltennisszene in Deutschland mit nationalen Turnieren, wo man teilnehmen kann, mit Workshops, mit Trainingswochenenden und so weiter. Und ja, jetzt spricht der Bundestrainer, hoffe ich natürlich, dass da noch immer mal jemand dabei ist, der leistungssportliche Ambitionen hat, ne?
Das wäre sehr zu wünschen. Wir hoffen natürlich, dass sehr, sehr viele Menschen diese Folge hören und sie gerne auch weiterempfehlen und damit vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen, für das Thema Aufmerksamkeit zu kriegen, noch größere Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich weiß, dass wir das bei uns im Tennisverein haben, da im Moment gerade jetzt ein Projekt gestartet, eben Inklusion möglich zu machen. Und das fängt, genau wie du sagst, erstmal bei ganz simplen Barrieren an, die es gilt niederzureißen. Stichwort, komme ich überhaupt auf den Tennisplatz drauf oder sind da Stufen? Also insofern, wenn ihr das draußen hört, empfehlt das bitte gerne weiter und leitet das weiter.
Und sollten Leute, dann würde ich jetzt noch mal grätschen, zu viel Geld haben oder unbedingt Geld loswerden wollen, dann, also klar, also ihr habt es ja schon angesprochen, ne? Also Katharina ist ein Teilzeit-Tennis-Profi sozusagen, und ich bin auch nur ein Teilzeit-Bundes-, also nicht mal Teilzeit, ein Honorar-Bundestrainer, also Katharina konkurriert natürlich schon teilweise mit Spielerinnen in der Welt. die aus einem anderen Fördersystem kommen, aus einem aus unserer Sicht dann sozusagen besseren Fördersystem fürs Rollstuhltennis, ganz spezifisch, als es in Deutschland existiert, wo das möglich ist, ne? Wo Sportrollstühle vielleicht bezahlt werden, wo TrainerInnen, wo Turnierreisen, wo all solche Dinge finanziert werden, um eben Rollstuhltennis als Vollprofi dann auszuüben. Also aus der Sicht ist es noch beeindruckender, dass Katharina jetzt hier ist und antritt gegen eine Diede, die zum Beispiel seitens des niederländischen Tennisverbandes aus einem System kommt, wo Kinder sehr systematisch gescoutet und gefördert werden, wo Leuten nach dem Schulabschluss angeboten wird, du brauchst jetzt erstmal keine Ausbildung und kein Studium oder so machen. Wenn du magst und wenn das für deine Eltern und für dich okay ist, dann probieren wir jetzt mal 5 Jahre Tennisprofi zu sein und dann gucken wir nochmal und dann entscheiden wir nochmal neu. Aber solange können wir dir jetzt eine Förderung zusagen und all solche Dinge. Das existiert in dem Bereich in Deutschland so nicht. Und das ist vielleicht ein behindertensportspezifisches Problem. Das ist aber auch ein generelles Nischensportproblem in Deutschland, dass viele Dinge, ich sag mal, außerhalb des Fußballs natürlich einfach weniger Aufmerksamkeit, weniger finanzielle Förderung und so weiter bekommen. Also, Leute, wenn ihr Geld habt da draußen, her damit. Wir können auch eine Spendenbescheinigung ausstellen.
Ja, Geld ist immer grundsätzlich eine feine Sache. Ja, ich habe während meiner Recherche auch festgestellt, dass halt die Länder wie Niederlande, Japan und auch Großbritannien RollstuhltennisspielerInnen einfach besser fördern. Ich glaube, wir müssen uns über die Sportförderung in Deutschland, vielleicht auch die Tennissportförderung, nicht unterhalten. Das ist etwas, was wir auch hier im Podcast immer wieder diskutieren und mit so manchem Fragezeichen versehen. Deswegen würde mich von Katharina mal interessieren, du hattest ja vorhin diese Regel angesprochen, dass ihr innerhalb von einer Minute fertig sein müsst. Ihr werdet da zwar nicht für bestraft, in dem Sinne, dass ihr da irgendwie eine Geldstrafe zahlen müsst, das ist nämlich meistens das Ergebnis, sondern dass euch das nur gesagt wird. Aber eigentlich ist es ja, wenn ich das jetzt mal auf gut Deutsch sagen darf, eine schwachsinnige Regel für Rollifahrer, weil ich glaube, man muss jetzt nicht besonders klug sein, um zu sehen, dass es wahrscheinlich etwas aufwendiger ist, sich so auf dem Platz zu bewegen. Was würdest du sagen, hätte jetzt dir, also wenn jetzt jemand förderwillig ist oder sagt, ja, ich hab hier noch ein Geldköfferchen rumliegen, wo investiere ich das am besten? Oder wenn jetzt jemand vom Verband das hört oder einer, der ein Turnier machen will und sagt, wie kann ich das besser gestalten? Was wäre aus deiner Sicht so das Erste oder die ersten Dinge, die man angehen sollte? Weil ich sage mal so, es macht ja keinen Sinn, so nach dem Gießkannenprinzip überall drauf zu kippen, sondern erstmal zu schauen, dass man vielleicht die Grundlagen schafft. Was wäre aus deiner Sicht als Profisportlerin, die diesen Sport halt betreibt, der Punkt oder die Punkte, wo man jetzt ansetzen könnte?
Also nochmal zu der Regel, so schwachsinnig finde ich sie tatsächlich gar nicht, weil es einfach eine Inklusivität dann für uns demonstriert. Das ist einfach auch mal, auch wenn es mich beim ersten Mal erschrocken hat, dass ich
Ach so,
dazu
sorry.
spät war, in Anführungsstrichen,
Ich finde die auch
fand ich es schon gut.
im laufenden Tennis da eine Minute
Ja gut, aber ne,
wirklich.
im laufenden Tennis ist es, ich glaube, die sind ja häufig, also die müssen sich ja eigentlich noch schon Zeit lassen, um diese Minute auszufüllen. Die sind ja im Prinzip ready, wenn die auf den Platz gehen. Das ist bei uns natürlich ein bisschen was anderes. Es werden auch andere Regeln wesentlich großzügiger sozusagen behandelt als im Fußgängertennis, ne? Also wie lange eine Toilettenpause dauern darf und so. Aber ja, wenn jemand Geld hat und es gerne ausgeben möchte für so einen Leistungssportler wie mich, dann würde ich vorschlagen, würde ich das an seiner, ihrer Stelle in die Finanzierung von Turnieren reinstecken meinerseits, weil das tatsächlich natürlich der große Faktor ist, ne? Also wir haben als Rollstuhl-Tennisspieler oder eben Tennisspieler an sich, ja, es ist eine Ganzjahressportart. Wir haben also das ganze Jahr über Turniere und haben ja sozusagen einen vollen Wettkampfkalender ein ganzes Jahr über. Wir haben auch sehr, sehr weite Reisen. Also wir haben ja auch diese Aufteilung in Australien, wir sind da unterwegs, wir haben Turniere in den USA, wir haben Turniere in Asien, in Japan, Korea und so weiter, Thailand. Von daher sind da eben auch, kann man nicht sagen, dass man eben überwiegend in Europa unterwegs ist, wo man sich ins Auto setzen kann und dann schon eine ziemliche Stange Geld an Reisekosten sparen würde, sondern wir sind eben weltweit auch unterwegs, genauso wie unser olympisches Pendant. Und von daher, ja, gibt es bei uns eben einfach immense Kosten, die durch diese ganzen Reisen entstehen. Also wir haben bei uns ja auch das, wenn wir jetzt sagen, einmal auf der einen Seite, wir Rollstuhltennisspieler wollen das Ganze auch genauso professionell angehen wie unser Fußgängerpendant. Reisen wir natürlich unter Umständen auch mit Trainern, was noch mehr Geld sozusagen dann produziert oder Ausgaben produziert. Was ein behinderungsspezifisch oder behindertensportspezifisches Ding ist, ist eben auch, dass wir nicht unbedingt nur mit Trainern, sondern eben einfach auch mit behinderungsbedingt notwendigen Assistenzpersonen dann auch noch reisen, sodass sowieso, selbst wenn wir noch nicht mal einen sportspezifischen Trainer mitnehmen, bei einigen wie eben auch bei mir, grundsätzlich einfach zu zweit gereist wird, ne? Und dass die Reisekosten also immer doppelt gerechnet werden müssen. Und wir eben uns auch nicht ausruhen können und sagen können, ja, wir haben halt eben nur 5 Wettkämpfe im Jahr und da ist irgendwie WM, EM und irgendwie ein entscheidender Weltcup dabei und dann sind wir fertig, sondern wir sind eben das ganze Jahr unterwegs. Also wenn man das wirklich ja, ernst betreiben will, was ich die letzten Jahre intensiv getan habe, dann war ich, wenn man es hochgerechnet hat, 26 Wochen im Jahr nicht zu Hause. Und da kann man sich dann natürlich ausrechnen, was da für Kosten zustande kommen, wenn man sich so ein kleines bisschen mit Reisen und Tennis und so auskennt. Genau, also ich würde, wenn jemand fördern möchte, es begrüßen, wenn ich mir keine Sorgen mehr machen müsste, wie ich meine Turniere finanziere und immer weiß, dass ich einen optimalen Turnierkalender spielen kann, um eben dann auch wettkampffähig zu bleiben, ne? Also konkurrenzfähig zu bleiben. Weil diejenigen, von denen Niklas ja auch schon gesprochen hat, die aus einem, in Anführungsstrichen, besseren Fördersystem kommen, es ist einfach, das möchte ich jetzt hier gar nicht diskutieren, ob das besser oder schlechter ist, aber es ist ein Fakt, dass die nichts anderes tun als Tennis spielen. Und von daher spielen die ganz ziemlich sicher jedes Mal, jedes Jahr einen optimalen Wettkampfkalender und müssen sich keine Gedanken machen, kann ich mir das Turnier noch leisten? Ach, schade, ich kann mir das Turnier nicht leisten, obwohl das aber von den Punkten her eigentlich wichtig wäre zu spielen, weil alle anderen spielen auch da. Jetzt muss ich, weil ich irgendwie finanziell fehlende Ressourcen habe, von zu Hause zuschauen, wie jemand über mich drüber klettert im Ranking und ich kann gar nichts dagegen tun. Also solche Sachen, da müssen sich die anderen keine Gedanken machen. Ich schon und von daher wäre es wesentlich sorgenfreier, wenn man diese Gedanken nicht mehr haben müsste.
Ja, das stelle ich mir extrem frustrierend vor und ich finde auch gut, dass wir jetzt an dem Punkt mal drüber gesprochen haben, weil ich bin natürlich auch so ein bisschen in die Falle gelaufen, in die wahrscheinlich alle, ich sag mal, uneingeschränkten Menschen in irgendeiner Form, also Menschen ohne irgendeine Form von Behinderung reinlaufen. Wir wollen irgendwie für Menschen mit Behinderung etwas schaffen, dass die an möglichst allem teilnehmen können und dann stellen wir sie doch, wie ich jetzt mit der Regel, wieder ein bisschen heraus, obwohl sich wahrscheinlich die Menschen mit Behinderung einfach nur eine möglichst nahe Inklusion an alles erhoffen. Insofern an dieser Stelle mal das Entschuldigung von mir. Es war natürlich so nicht gemeint, aber das muss man auch mal rausstellen, dass man sich das, glaube ich, wieder bewusst machen sollte. Und ja, umso dankbarer bin ich auch, dass jetzt ihr hier seid und uns da mal in die Tiefen des Themas wirklich reinzieht. Also großartig.
Ja, also mach dir keinen Kopf, ne? Also alle Menschen sind verschieden und Unterschiede da machen und Regeln da anpassen, wo es halt sinnvoll ist, ne? Also wenn man jetzt hingehen würde und im Rollstuhltennis den Second Bounce rausnehmen würde aus einem falschen inklusiven Gedanken, wäre natürlich auch totaler Quatsch. Also
Genau.
Es gibt also so einige Regelunterschiede machen schon total Sinn. Förderunterschiede machen aus unserer Sicht zum Beispiel weniger Sinn.
Vollkommen. Und ich glaube, mal zu behaupten, dass insbesondere dann wiederum in der Außenwirkung, also losgelöst jetzt von Fördermöglichkeiten, gerade doch das Thema Olympia. Und für mich ist es irgendwie so, ich rede eigentlich inzwischen von Olympia. Ich unterscheide, und ich denke, das ist auch richtig so, ich unterscheide eigentlich gar nicht mehr zwischen Olympia und Paralympics. Am schönsten fände ich sowieso, wenn das alles zusammen stattfinden könnte. Weiß gar nicht, wo da überhaupt die Grenzen sind. Kapazitäten vielleicht oder wie auch immer. Aber deswegen möchte ich so zum Ende der Sendung natürlich nicht die Chance verpassen, jetzt noch so ein bisschen Flair und Soße hier drüber zu gießen. Denn ja, die ganze Welt ist Zeuge geworden von tollen Spielen in Paris. Und Katharina, du bist das fünfte Mal bei Olympia dabei. Aber wie war es denn nun? Wie war denn die Eröffnungsfeier? War das so wie bei den Olympischen Spielen vor 3, 4, 5 Wochen so ähnlich, dass man gesagt hat, boah, Paris stellt alles andere bisher in den Schatten? Wie hast du es empfunden?
Ja, es war natürlich auch echt sehr, sehr besonders, weil genauso wie bei den Olympischen Spielen dieses Mal die Eröffnungsfeier dort ja auch nicht in einem Stadion stattgefunden hat, so wie man es immer kennt, sondern eben die Athletinnen ihre Athletenparade auf Booten gehabt haben,
Schön.
sind wir auch nicht im Stadion gelaufen, sondern wir durften über die Champs-Élysées, was ja schon mal eine Kultstraße sozusagen in Paris ist, die jeder kennt, und bis zum Place de la Concorde, wo dann eine super Show einfach aufgezogen wurde, ne? Und was, ja, man kann schon sagen, dass die 5 Spiele, die ich mitgemacht habe, oder die 4 Spiele, die ich mitgemacht habe und die 5. die jetzt kommen, ich habe ja auch verschiedene Eröffnungsfeiern mitgemacht. Und es war schon eine der besonderen, die ich so erleben durfte. Und was es für mich ausgemacht hat, war, dass es eben schon zum einen ein großes Thema die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gewesen ist, was in den Spielen, die ich bisher erlebt habe, noch nie so deutlich angesprochen worden ist, auch wenn man jetzt sagen würde, ja, Tokio und London und Rio waren eigentlich auch schon zu einer Zeit, in der man von Inklusion von Menschen mit Behinderungen gesprochen hat. Also es ist noch nie so deutlich in die Gesichter der Menschen, die sich das vor dem Fernsehen angeguckt haben, gesprochen worden. Und von daher war das für mich auch so ein kleiner stolzer Moment, dass sich jetzt jemand, also sowohl in der Rede jemand getraut hat, so deutlich zu äußern, als auch eben in der Aufmachung innerhalb der Show, da auch nochmal auf die Sprache von Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu kommen. Aber auf der anderen Seite gab es halt natürlich total unterschiedlichste oder Show-Acts, die sich von den Show-Acts von Olympia unterschieden haben. Und muss sagen, auch überhaupt nicht traurig darüber, dass bei uns keine Lady Gaga aufgetreten ist oder so, sondern wir hatten auch tolle Show-Acts und es war auch super, dass da auch Menschen mit Behinderungen eben ihr Können zum Besten gegeben haben und was eben einfach auch uns gezeigt hat, ne? Also uns im Sinne von wir paralympischen Athleten, die sich ja nun doch unterscheiden zu den olympischen Athleten. Wir haben alle eine Behinderung und wir sind zwar alle Leistungssportler, aber dass man es nicht versucht hat, irgendwie runterzuspielen, dass wir da irgendjemand sind, der jetzt da, also irgendwas zu normalisieren in einer Art, was uns gar nicht repräsentiert hätte. Also ich habe mich da schon wiedergefunden und von daher fand ich es total toll. Und was man aber auch sagen muss, ist, ich glaube, Paris und auch Frankreich hat sehr, sehr viel darauf hingearbeitet, um einfach auch den paralympischen Athleten, die ja genauso wie die olympischen Athleten jetzt 3 Jahre, aber sonst eben im Vierjahreszirkel auf einen großen Moment hinarbeiten, nämlich bei den Paralympischen Spielen teilzunehmen und da wirklich Leistung abzurufen, hat Frankreich daran gearbeitet, uns diese Bühne zu geben, die wir sonst vielleicht in anderen, zum Beispiel bei uns beim Tennis, in der normalen Tour ja gar nicht haben. Also diese Medienaufmerksamkeit haben wir sonst nicht. Wir haben jetzt diese Medienaufmerksamkeit, dass sich irgendwie Sportschau, ihr und so für uns interessieren und wirklich auch auf den Sport abzielen und fragen, wie habt ihr euch vorbereitet, seid ihr fit und so. Und von daher haben wir jetzt eine Bühne, die wir sonst nicht haben. Und ich glaube, das ist auch immer Aufgabe des Organisationskomitees eben von so Paralympischen Spielen ist, genau diese Bühne eben auch zu bieten und eben auch zu sagen, ihr seid jetzt diejenigen, die Heroes quasi sind und eben auch schon am Ende der Olympischen Spiele zu sagen, ey, Moment mal, das Feuer geht jetzt zwar aus, aber wir sind noch nicht fertig, wir machen nur Pause und in 2 Wochen geht's weiter. Und da gibt es auch nochmal Top-Sport zu sehen und das ist genauso sehenswert, wenn nicht sogar vielleicht für den einen oder anderen sehenswerter.
Das ist
Also
so ein.
ich mach da tatsächlich eine Unterscheidung und das machen viele meiner Sportlerkolleginnen eben auch. Und das ist nichts Tennisspezifisches, sondern das ist eben, wie man so schön sagt, across the sports, dass wir eben uns wünschen, dass man uns auch unsere Bühne gibt und uns genauso als Leistungssportler betrachtet, wie eben die Olympioniken auch. Und ja, wir von uns selber sprechen tatsächlich auch von Paralympioniken. Und ich persönlich und auch viele, viele andere, wir wissen zwar, okay, es ist auch unter anderem eine Kapazitätssache, dass wir das nicht zusammenlegen, aber viele von uns, wir wollen das auch gar nicht, sondern wir wollen, auch wenn das exklusiv ist in dem Fall, dass wir extra Spiele haben, aber wir wollen das, weil das uns die Gelegenheit gibt, dass sich nur auf uns konzentriert wird und nicht verglichen wird, ob ich jetzt. Oh, die Katharina Krüger, die schlägt ja gar nicht mit 200 km/h auf, wie die Serena Williams. Ist ja komisch. Und dann immer sozusagen meine Leistung als in Anführungsstrichen schlechter betrachtet wird als jetzt bei den Fußgängern zum Beispiel, sondern dass man das eben auch einfach extra sieht und nochmal als extra Sportart und die es eben auch wert ist, ja, eben das Spotlight zu bekommen, was es verdient hat. Und deswegen, die Spiele, die gestern, die haben es tatsächlich, also die haben Startschuss gegeben für Spiele, wo auch wirklich die paralympischen Athleten jetzt, glaube ich, wichtig sind und wo der Fokus drauf gelegt wird. Und das war ganz, ganz toll. Ganz besonders und emotional. Auch zum 5. Mal.
Fantastisch. Ich muss sagen, beim Zuhören kriege ich ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen arg. Und das ist doch, es hätte mich enttäuscht, wenn die Franzosen das nicht so hingekriegt hätten, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich finde fantastisch auch nochmal deine Einordnung jetzt zum Ende hin, dass so viel wir heute und Niklas, ich finde, du hast das auch sehr gut nochmal skizziert, so viel wir heute noch für Inklusion tun sollen und müssen, ja, es trotzdem noch einen Moment gibt, wo du sagst, wo Exklusivität sein Gutes tut, nämlich euch die Bühne zu geben für die Anerkennung, für den Applaus, für die Leistungen, die jetzt dort in Paris von euch erbracht werden. Und deswegen möchte ich an der Stelle euch beiden erstmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns diesen tollen und faszinierenden Einblick hier zu geben, auch aufzurütteln und aufzurufen für Engagement. Wir werden die passenden Links auch in die Shownotes reinposten. Also wer sich über das Thema beispielsweise der Gold-Krämer-Stiftung informieren möchte, ist da herzlich eingeladen, nicht nur zu informieren, sondern vielleicht auch zu geben, wenn er oder sie das kann. Euch beiden erstmal ganz lieben Dank und vor allen Dingen natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Und wir drücken ganz doll die Daumen, dass es gegen die Nummer 1 vielleicht, denn wir reden bei uns hier immer den großen Upset-Alarm gibt, wenn nämlich das Ergebnis des Scoreboard plötzlich in Richtung von Katharina Krämer zeigt und eben nicht in Richtung der Nummer 1 der Welt. Ja? Also wir drücken ganz arg die Daumen und danken euch beiden ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Denn jetzt geht's direkt ab in die Matchvorbereitung, nehme ich mal an, oder?
Nee, ich habe ja, wie gesagt, ich spiele ja erst am Samstag, von daher haben wir morgen nochmal einen Trainingstag. Wir machen jetzt noch keine akribische Matchvorbereitung. Was wir jetzt definitiv machen werden, ist Schlaf nachholen,
Siehst
weil
du?
wir waren
Auch
natürlich
das ist Match-Vorbereitung.
echt spät im Bett, aber es war jede Sekunde wert tatsächlich. Aber vorrangig Abendessen.
Ah,
Ab
das ist auch gut. Das ist auch gut. Also ganz
Danke
herzlichen
euch
Dank.
für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Gerne, und wir hoffen, das natürlich an entsprechender Stelle fortsetzen zu können. Wenn ihr dazu Lust und Laune habt, dann machen wir das immer gerne und jederzeit gerne. Also ganz lieben Dank euch beiden. Habt eine tolle, fantastische Zeit in Paris. Den Erfolg, den ihr euch verdient und überhaupt für unseren Sport, sage ich jetzt an der Stelle, wünschen wir euch da das Beste. Henrike, ganz lieben Dank an dich für die ganze Recherchearbeit.
Immer gern. Ich habe viel, viel gelernt. Und ich glaube, mein Wichtigstes, was ich mitnehme, ist, dass Inklusion eben nicht gleich machen ist. Ich glaube, das ist mir durch das Gespräch heute nochmal besonders bewusst geworden. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Insofern, ja, danke an euch beide und auch an dich, Tobi, für diese schöne Reise, die wir wegen mir gerne nochmal wiederholen können. Und ich hoffe auch, dass das eine tolle Reise ist für alle, die das hören.
Das tun wir. Wenn alle, die das hören, jeder nur 1 € spendet, dann steht schon wieder ein, dann steht schon wieder mindestens ein, dann steht schon wieder mindestens ein Rollstuhl, ein Leihrollstuhl zur Verfügung für den oder die nächste, die diesen tollen Sport mal ausprobieren möchte. Also insofern gebt eurem Herz und vor allen Dingen euren Geldbeutel einen Mini-Ruck, wenigstens zum Wochenende. Ist noch nicht mal ein Bier in der Kneipe. Ja? Also, ganz lieben Dank euch allen. Toi, toi, toi für Paris. Genießt es. Und wir hören uns wieder kommende Woche. Bis dahin macht's gut. Und tschüss, wie es immer heißt bei uns. Ciao.
Oh.
Tschüss.